Ich lese den Text zur Predigt, Jona Kapitel 2. Der Herr ließ einen großen Fisch kommen, der Jona verschlang. 3 Tage und 3 Nächte war Jona im Bauch des Fisches, dort betete er zum Herrn, seinem Gott. Ich schrie zum Herrn, als ich nicht mehr aus noch ein wusste. Und er antwortete mir in meiner Not. Ich war dem Tode nahe, doch du, Herr, hast meinen Hilferuf gehört. In die Tiefe hattest du mich geworfen, mitten ins Meer. Rings um mich türmten sich die Wellen auf, die Fluten rissen mich mit und spülten mich fort. Ich dachte schon, du hättest mich aus deiner Nähe verstoßen und ich würde deinen heiligen Tempel nie wiedersehen. Ja, die Strudel zogen mich in die Tiefe, bis ich fast ertrank. Seetang schlang sich mir um den Kopf, bis zu den Fundamenten der Berge sank ich hinab in ein Land, dessen Tore sich auf ewig hinter mir schließen sollten. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich heraufgezogen und mir das Leben neu geschenkt. Als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, dachte ich an dich und mein Gebet drang zu dir in deinen heiligen Tempel. Wer sein Heil bei anderen Göttern sucht, die er doch nicht helfen können, verspielt die Gnade, die er bei dir finden kann. Ich aber will dir Danklieder singen und dir meine Opfer darbringen. Was ich dir versprochen habe, das will ich erfüllen. Ja, der Herr allein kann retten. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona am Meeresufer auszuspeien. Ich vermute vielen bekannt, diese Geschichte von Jona, der über Bord geworfen wird und von einem großen Fisch verschluckt, in dem er dann 3 Tage lebt. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, dein Ernst, im Kindergottesdienst war das nett, aber das willst du mir doch nicht ernsthaft erzählen. Es gibt immer mal wieder Berichte von Leuten, die von großen Fischen verschluckt wurden. Gerade letzten Dezember war es wieder. Ein Kajakfahrer, der war dann 3 Sekunden da drin und dann war er wieder raus. Und man kann dann anfangen zu überlegen, es soll ähnliche Fälle gegeben haben und man kann hin und her überlegen, am Ende kommt man irgendwie drauf, naja, aber selbst wenn der Fisch nicht gekaut hätte, der hätte ja keinen Sauerstoff gehabt da im Mund so. Man kann weiter überlegen. Der Punkt ist ja, das wird erzählt als ein Wunder. Da steht ja nicht, Jona wurde ins Meer geworfen und dann schwamm zufällig ein großer Meeressäuger herum und der dachte sich, ach, das ist ja mal ein besonders fettes Stück, macht den Mund auf, aber will nicht kauen, sondern sich den Jona so langsam auf der Zunge zergehen lassen. Und irgendwann nach 3 Tagen denkt er sich, macht mich nicht so an, ich spuck ihn ans Land. Sondern es wird ja dargestellt als ein Wunder. Mich fasziniert es immer wieder, ich muss immer wieder lächeln, wenn ich diesen ersten Vers lese, weil ich zurückdenken muss an meinen hebräischen Unterricht. Unsere Dozentin sagte, dass sie über Jona 2, Vers 1 in der wörtlichen Übersetzung mal sehr schmunzeln muss. Da steht nämlich eigentlich, und Gott bestellte einen großen Fisch. Und dann sitzt sie in Israel im Restaurant und muss an diesen Vers denken. Gott bestellte einen großen Fisch. Aber eigentlich ist genau das, was rüberkommen soll. So wie ich im Restaurant sitzen kann, ich bestelle einen Fisch und ich weiß, der Fisch kommt. So ist das selbstverständlich, dass Gott einen großen Fisch bestellen kann. Und durch ein Wunder Jona nachher wieder an Land spuckt. Und wenn du immer noch sagst, Leute, unglaublich, dann möchte ich dich einladen, bei dieser Predigt zuzuhören, weil ich glaube, dass das Buch Jona und auch dieses Kapitel 2, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, dir eigentlich sagen möchte, Jona im Fisch findest du unglaublich? Gott ist noch viel unglaublicher. Was eigentlich unglaublich ist, ist, dass Gottes ausgestreckte Arme dir gelten. Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. So, der Titel für die ganze Predigtserie ist Jona auf der Flucht vor Gottes ausgestreckten Armen. Und das Buch möchte dir eigentlich sagen, das, was wirklich unglaublich ist, ist nicht, dass Gott diesen Fisch bestellt. Ist nicht, dass er nachher innerhalb von Stunden einen riesen Baum wachsen lässt, der dann gleich auch wieder tot ist, sondern das eigentlich Unglaubliche an dem, was Jona erlebt hat, ist, dass Gottes ausgestreckte Arme ihm gelten, Gottes ausgestreckte Arme dir gelten. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst dir, packt mich irgendwie so gar nicht. Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. Dann möchte ich dich gerne mit Teekunst bekannt machen. Mein geschätzter Kollege sagte mal, ich liebe Teekunst. Es gibt Kunst, die schaust du an und denkst dir, Hammer. Und dann gibt es Kunst, die schaust du dir an Und vielleicht denkst du dir auch, Hammer, aber das Ding ist, je länger du es dir anschaust, desto umwerfender wird das, desto mehr Facetten entdeckst du und desto mehr kannst du das Kunstwerk, das du da vor dir hast, schätzen, weil das nämlich erstmal ziehen muss. Und wenn du es dir eine Weile anschaust, wenn du das immer wieder in dich aufsaugst, dann wird es immer großartiger. So wie ein Teebeutel erstmal eine Runde ziehen muss, bis er seinen ganzen Geschmack, sein volles Aroma entfaltet. Und so ist das im Buch Jona. Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. Das klingt jetzt nicht so reißerisch, aber es ist Teekunst. Das müssen wir ein bisschen ziehen lassen. Also, was bisher geschah? Jona, ein Prophet, ein Beauftragter Gottes. Und Gott sagt zu ihm, Jona, du bist Israelit, mein auserwähltes Volk, aber ich möchte, dass du jetzt zu einem anderen Volk gehst, nach Ninive. Das war die Hauptstadt des damaligen Weltreiches Assyrien. Und die Assyrer waren bekannt für ihre Grausamkeit. Harald Nikesch aus Landau sagte, sie haben aus Gewalt eine Kunstform gemacht. Sie waren da sehr erfinderisch. Und Gott sagt zu Jona, du gehst bitte nach Ninive und bringst ihnen meine liebevolle Warnung, dass ich ihre Stadt vernichten werde. Das wäre der Weg gewesen, den Jona hätte gehen können. Jona denkt sich, Ninive, Assyrer, mache ich nicht, mag ich nicht. Ich reise schnell ans andere Ende der Welt, nach Tarschisch in Südspanien. Deswegen macht er sich auf den Weg. Und in dem Moment, wo Jona sich entscheidet, Gott ungehorsam zu sein, geht es mit ihm abwärts. Im Buch Jona wird das sehr schön deutlich, weil es nämlich dann heißt, Jona ging hinab nach Joppe, in die Hafenstadt Jaffo. Und dann ging Jona hinab ins Schiff. Und dann ging Jona hinab in den untersten Teil des Schiffes. Immer wieder geht es mit Jona abwärts, seitdem er sich entschlossen hat, Gott nicht zu gehorchen. Und dann kommt dieser Wahnsinnssturm. Und Jona schläft im untersten Teil des Schiffes. Er ist ganz unten und es interessiert ihn keine Bohne. Er schläft, während die Seeleute um ihr Leben und um Jonas Leben kämpfen. Und die Seeleute, das sind Heiden. Die gehörten nicht zu Gottes auserwähltem Volk Israel, sondern auf die haben die Israeliten vielleicht eher so ein bisschen herabgeschaut. Das waren Heiden. Und das wird ganz deutlich, weil es dann heißt, in diesem Sturm werfen die Ladung über Bord und sie beteten, jeder zu seinem Gott. Wahrscheinlich kamen die aus unterschiedlichen Ländern und jeder hatte so seine Provinzgottheit, seine zuständige Gottheit, die er jetzt anrufen musste, Neptun oder Poseidon oder wen auch immer. Und sie beten und versuchen irgendwie was zu retten und am Leben zu bleiben. Und Jona schläft. Er ist ganz unten und es interessiert ihn nicht die Bohne. Bis der Kapitän kommt und ihn aufweckt und sagt, was machst du hier? Hilf gefälligst mit und bete du zu deinem Gott. Vielleicht kann der ja, was all unsere Götter nicht können. Die Seeleute an Deck haben sich mittlerweile weiter Gedanken gemacht und sich überlegt, wir müssen Lose werfen, also Zahnstocher ziehen quasi, um herauszufinden, wer schuld ist an unserer Misere. Das muss ein Gericht der Götter sein. Und wir werfen jetzt Lose, um herauszufinden, wer hier schuld ist. Siehe da, das Los fällt auf Jona. Und deswegen fragen sie ihn, sag mal, was ist los mit dir? Wieso stecken wir hier so in der Klemme? Wer bist du? Und dann stellt sich Jona dahin und sagt, ich bin Hebräer. Ich glaube an den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Und ich glaube, die Seeleute werden sich gedacht haben, wie kann man so blöd sein? Vor dem Gott, der das Land und das Meer geschaffen hat, davonlaufen zu wollen, wohin denn? Und zum anderen, wie kann man so inkonsequent sein? Ich verehre den Gott des Himmels und ich renne gerade vor ihm davon. Wie kann man so blöd sein und so inkonsequent sein? Und vielleicht ist das der größere Stolperstein für Menschen, die der Bibel nicht so glauben können. Der größere Stolperstein als dieser große Fisch. dass sie an dir und mir häufig genau das Gleiche erleben. Dass wir sonntags hier stehen und singen, du bist so, so gut zu mir. Und Montagmorgens verzweifeln, weil wir so viel Arbeit haben oder so wenig Geld. Oder weil Gott für unsere Partnerschaft oder unsere Gesundheit vielleicht andere Pläne hat, als wir das gerne hätten. Dieses Buch Jona, das lebt von Gegensätzen. Von dem, was man eigentlich erwarten würde und von dem, was dann passiert. Jona schwingt große Reden, aber eigentlich ist er gerade vor Gott auf der Flucht. Und dann sagt er, ja gut, werft mich halt ins Wasser. Die Seeleute haben vorher gebetet. Von dem Gebet Jonas steht da nichts, sondern er sagt, werft mich ins Wasser. Klingt nobel, ihr müsst ja nicht alle mit mir sterben. Aber er betet nicht. Und dann werfen die Seeleute ins Wasser und dann kommt der Fisch. Nein, erstmal hört der Sturm auf. Und dann kommt der Fisch. Nein, der Erzähler, der dieses Buch für uns aufgeschrieben hat, der möchte mit uns noch ein Stück innehalten und er erzählt uns erstmal noch, dass die Heiden Jonas Gott Opfer bringen und ihm danken dafür, dass er sie gerettet hat. Man erlebt das ja immer wieder, wenn es schwierig wird im Leben, dann fangen die Leute plötzlich an zu beten. Und vielleicht steht man manchmal daneben, wenn man eigentlich sowieso mit Gott unterwegs ist und fragt sich, mal gucken, wie lange das hält. Aber die Seeleute, die beten weiter, nachdem sie gerettet worden sind. Diese Heiden bringen Gott Opfer. Und mit Jona geht es weiter abwärts. Er sagt nachher in diesem Psalm, dass er bis auf den Grund des Meeres sank. Und so ganz kurz, bevor er das Bewusstsein verliert, kommt er zur Besinnung. Als er ganz unten ist, da, das erzählt er, rief ich zu dir, mein Gott, und dann kommt der Fisch. Und dann kommt dieses Gebet, das ich anfangs vorgelesen habe. Als Jona schon im Rettungsfisch sitzt, da kommt dieses Gebet, mit dem Jona zurückschaut und sich eingestehen muss und Gott eingestehen muss, erst als ich ganz unten war, habe ich mich an dich gewendet. Aber auch da fanden mich deine ausgestreckten Arme. Und deshalb sagt er gegen Ende des Gebets, ich will dir Opfer bringen. Jona ist jetzt auch da angekommen, Gott zu opfern, aber ein Kapitel später. Und wieder, da wird dieser Gegensatz aufgebaut zwischen dem Israeliten Jona. Und nachher lesen ja die Menschen Israels dieses Buch, die an den Gott Israels glauben, die lesen dieses Buch und wissen, der Jona, das ist einer von uns. Und dann sind da die Heiden, das sind die da. Aber der Erzähler spielt mit diesen Gegensätzen. Wir finden diese Gegensätze in diesem Buch. In dem, was da passiert ist. Dass die Heiden beten. Und Gott Opfer bringen. Und dass Jona nicht betet. Erst ganz unten zur Besinnung kommt. Ein Kapitel später als die Seeleute. Und bei den Seeleuten könnte man ja sagen, die wussten es ja nicht besser. Jeder ruft zu seinem Gott, weil sie den richtigen nicht kennen. Aber bei Jona wissen wir, der hat es gewusst. Und er handelt wieder besseres Wissen. Und läuft dem Gott davon, versucht dem Gott davon zu laufen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich habe letzte Woche den spannenden Satz gelesen. Sünder ist kein moralischer Begriff, sondern ein theologischer Begriff. Sünder ist kein moralischer Begriff, sondern ein theologischer Begriff. Wenn wir von einem Sünder reden, dann geht es nicht um ein Spektrum eines mehr oder weniger guten Lebens. Und ich bewege mich irgendwo zwischen astrein und asozial. Es ist kein moralischer Begriff, sondern es ist ein theologischer Begriff. Sünder, das ist jemand, der vor Gott davonläuft. Es ist ein theologischer Begriff. Er beschreibt nicht so sehr, nicht in erster Linie, welche großen oder kleinen Sünden sich in unserem Leben finden, sondern ob wir vor Gott davonlaufen oder ob wir uns Gott zuwenden. Und dann hieß es da, die meisten Sünder sind nette Menschen. Die meisten Sünder sind nette Menschen. Auch wenn sie von Gott nichts wissen wollen, ist ihr Leben vielleicht total vorbildlich. Aber sie laufen Gott davon und das ist das eigentliche Problem. Aber dann hängst du wieder ganz häufig genauso drin wie jeder andere auch. Egal wie oft du hier im Gottesdienst sitzt. Weil auch du und ich Gott immer wieder davonlaufen. Genau wie Jona das tat. Und wir, das ist eben das Ding, wir tun es gegen besseres Wissen. Wir bekennen den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Aber wir haben oft eine Heidenangst. Die Heiden, die nicht wissen, wohin sie sich wenden sollen und deshalb Panik schieben auf dem Schiff. Aber wir haben oft die gleiche Heidenangst. Auch wenn wir den Gott bekennen, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wir glauben an den Gott, der auch meine schwierige Glaubensschwester liebt, aber rollen über sie mit den Augen. Wir glauben an den Gott, dem die Hilfsbedürftigen am Herzen liegen. Aber dem Bettler in der Fußgängerzone können wir nicht mal in die Augen schauen. Wir glauben an den Gott, der heilig, heilig, heilig ist. Aber unser Herz ist doch so oft seltsam kalt. Dieses zweite Kapitel im Buch Jona ist irgendwie total schräg in diesem Buch. Im ersten Kapitel, da ist der Auftrag an Jona, da ist die Flucht vor Gott, da ist das Schiff, da ist der Sturm, da ist das Wasser, da ist das Opfer der Heiden, da passiert richtig was. Und nachher wird auch wieder was passieren, weil Jona tatsächlich noch nach Ninive geht und da passiert was. Aber dieses zweite Kapitel im Buch Jona, da gibt es am Anfang die Aussage, Gott bestellt seinen Fisch und er verschluckte Jona. Und am Ende die Aussage, und der Fisch spuckte Jona ans Land und dazwischen ist nur dieses Gebet. Und ich glaube, das ist eine Einladung an, ich vermute, das gilt für die meisten von uns, Menschen wie dich und mich, die wir eigentlich alles wissen und Gott trotzdem oft davonlaufen, innezuhalten und Gottes Gnade ziehen zu lassen. Damit sie sich ausbreitet in unserem Leben, damit wir sie mehr genießen können, damit wir sie mehr wertschätzen können. Dass Gottes ausgestreckte Arme dir gelten, ja, sogar dir, der du es eigentlich besser weißt. Und trotzdem oft anders handelst. In deinem Leben lassen sich vermutlich nicht die krassen Sünden finden, mit denen man auch heute noch in der Zeitung landen könnte. Vielleicht nicht mal die offensichtlichen Sünden, für die du auf deine heidnischen Nachbarn herabschaust. Aber ich denke doch viele kleine Sünden, in denen du Gott immer und immer und immer wieder davonläufst. Und mit diesem zweiten Kapitel, in dem es nur ums Beten geht und das Umkehren eines eigentlich Gerechten zu Gott, lädt Gott dich ein, in deinem Leben ziehen zu lassen, dass seine ausgestreckten Arme auch dir gelten. Das erzählt Gott im Buch Jona. Und das sehen wir ein ums andere Mal an der Geschichte von Gottes Volk Israel, dass es eigentlich besser wissen sollte und Gott immer wieder davonläuft. In dessen Volksgeschichte es auch auf und ab ging. Dass Gott die Welt geschaffen hat mit Adam und Eva. Was für ein Höhepunkt. Aber am Ende des ersten Buches Mose, da ist die Rede davon, dass Josef in einem Sarg liegt. Und der Weg dahin, das waren unendlich viele, viele Familienstreitigkeiten und Hinterhältigkeiten. Und ja, dann schenkt Gott wieder seine Gnade. Und er holt das Volk Israel aus Ägypten heraus. In ein neues Land. Aber dann lesen wir teils widerliche Geschichten im Buch Richter, wo es drunter und drüber geht. Und die Menschen, die es eigentlich wissen sollten, Gott davonlaufen. Aber Gott schenkt unter den Königen David und Salomo eine neue Glanzzeit. Und das Volk Israel läuft Gott davon. Und am Ende landet es im Exil. Und gerade im Blick auf dieses Exil, dass sie verschleppt werden in ein fremdes Land, da spricht die Bibel immer wieder davon, wenn die Propheten Gottes darüber nachdenken, dass sie sagen, wir sind verschlungen worden von diesem Monster der anderen Völker. Wir sind verschlungen worden. Und so geht es auf und ab im Leben des Volkes Israel. Und dann ist Jona nicht nur dieser eine Mann, der mal gelebt und das erlebt hat, sondern ist ein Bild für das Volk Israel, dass Gott immer wieder, wieder besseres Wissen davonläuft. Die Geschichte von Jona ist ein Bild für die Geschichte des Volkes Israel. Und dann ist sie auch ein Hinweis auf einen anderen Mann, der später gelebt hat. Der absolute Tiefpunkt der Geschichte Israels, der findet sich auf Golgatha, als das Volk Gottes den Sohn Gottes hinrichten lässt. Aber da ganz unten, da war Rettung zu finden. Da ganz unten, da lässt sich Rettung finden. Weil die ganze biblische Geschichte, weil die ganze Weltgeschichte von Gegensätzen und Vertauschungen lebt. Ich fand das sehr cool, festzustellen, da ist Jona und da sind die Heiden. Und das, was eigentlich den Heiden drohte, nämlich Gericht, das widerfährt Jona. Er sollte nach Assyrien gehen, den Heidengericht andrehen, aber das Gericht trifft ihn. Und das, was man eigentlich von Jona erwartet hätte, nämlich dass er zu Gott betet, das tun die Heiden. Da läuft was schief, da wird was vertauscht und es ist ein Problem. Aber einige hundert Jahre später, da lebt Jesus. Und die Bibel spricht davon, dass am Kreuz ein Tausch stattfand, der die Lösung ist für dieses Problem. Ein Tausch mit mir. Denn das Strafgericht, das eigentlich mir drohte, das widerfährt Jesus. Und das gute Leben, das eigentlich von mir erwartet würde, das lebt Jesus. Und ich darf davon profitieren. So sagt es Paulus im 2. Korintherbrief. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne Sünde war, der das gute Leben lebte, das ich hätte leben sollen, hat Gott zur Sünde gemacht. Er hat mein Gericht getragen. Ich darf seine Gerechtigkeit haben. Auch das erzählt uns, wenn wir es mit der ganzen Bibel lesen, das Buch Jona. Und sagt dir, dass Gottes ausgestreckte Arme dir gelten. Auch da, gerade da, wo du wieder und wieder gegen besseres Wissen Gott davon gelaufen bist. Ob du ein offensichtlicher Sünder bist oder ein eigentlich ganz netter Mensch. Ob du in deinem Leben gerade oben auf bist oder am Boden zerstört. Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. Das ist Gottes Gnade, neu anfangen dürfen, auch wenn du es schon so oft versemmelt hast. Nach Hause kommen dürfen, auch wenn du es nicht verdient hast. Das ist Gottes Gnade, dass Gottes ausgestreckte Arme dir gelten. Gnade heißt, Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. Und Christsein heißt, das immer tiefer zu verstehen und immer dankbarer in Anspruch zu nehmen. Gott möchte Veränderung in deinem Leben sehen. Er hat sehr klare Vorstellungen davon, wie deine Lebensbereiche aussehen sollten. Er will Veränderung sehen in deinem Leben. Aber die Quelle eines Lebens als Christ, das Herz eines Lebens als Christ, das ist Gottes Gnade, immer tiefer zu verstehen und immer dankbarer anzunehmen, dass seine ausgestreckten Arme dir gelten. Und das veränderte Leben, das wächst dann heraus aus dieser Dankbarkeit. Gnade heißt, Gottes ausgestreckte Arme gelten dir. Christsein heißt, das immer dankbarer in Anspruch zu nehmen, weil es in deinem Leben um sich greift, weil du es ziehen lässt in deinem Herzen. Deshalb feiern wir Abendmahl, auch jetzt gleich im Gottesdienst, um diese Wahrheit ziehen zu lassen in deinem Herzen, um über diesen Tausch, diese Vertauschung nachzudenken, die so ein Geschenk Gottes ist. Dass Jesus das Strafgericht, das du verdient hättest, getragen hat, dass es ihm widerfahren ist. Und dass die Gerechtigkeit, die ihm vor Gott gehört, dir zugerechnet werden kann. Das feiern wir im Abendmahl. Wir essen Brot und trinken Wein oder in unserem Fall Saft, um im Bilde gesprochen, Jesus in uns aufzunehmen, sein Leben zu unserem Leben werden zu lassen. Wenn du es leid bist, Gott davon zu laufen, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Egal wie weit du weg bist, es ist immer nur ein Schritt, umzukehren. Und wenn du das heute neu bekennen möchtest, dann bist du herzlich eingeladen zum Abendmahl. Wenn du es leid bist, Gott davon zu laufen und wenn du möchtest, dass die Schönheit seiner Gnade in deinem Leben um sich greift und dich dann auch verändert, dann komm gern zum Abendmahl. Wir singen gemeinsam ein Lied über die Gnade Gottes, um sie in uns ziehen zu lassen. Und dann feiern wir. Amen.